kannst leider nicht zur Soundtrack Alone kommen, dann habe ich genau das Richtige für dich. Ich habe nämlich nach dem ersten Tag ein Gespräch über Zoom mit Simon Schrenk geführt und wir haben komplett unterschiedliche Panels besucht, was natürlich ganz gut ist, weil wir uns gegenseitig austauschen können und du kannst jetzt daran teilhaben. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich war bei dem John Gürtler Systemsprenger und Torpedo und Wolfgang.
Mhm. Genau, da waren wir tatsächlich auf völlig verschiedenen Veranstaltungen.
Ja, das ist doch gut.
Denn ich war bei David Houston und dann bei The Flight.
Mhm.
Und jetzt nochmal beim Panel am Schluss, als sie da zusammen gesprochen haben.
Also du warst komplett bei den Gamern?
Ja, genau, mit einer größeren Pause zwischendrin. Also die, ich muss immer gucken, wie man sie ausspricht. Nainita. bei ihr war ich eben nicht, genau.
Ja, bei ihr habe ich mal kurz ein bisschen reingeseppt. Jetzt konnte man ja das machen bei der Soundtrack Cologne, was man sonst zwar auch machen kann, ein bisschen auffälliger ist, dass man in die Veranstaltung reingeht.
Veranstaltungshopping.
Ja, weil wir jetzt immer dieses Luxusproblem haben, dass die Veranstaltungen doch sehr interessant sind. Natürlich hat man so seine Favoriten eventuell. Und ich weiß noch ganz am Anfang, da war das für mich immer ziemlich eindeutig und klar. Ich hatte, also für mich ist nur eine Veranstaltung interessant oder zwei und die waren auch nie parallel.
Mhm.
Und jetzt ist das aber dermaßen vielseitig geworden und viel, dass ich das eben sehr, sehr schwierig finde. Ich weiß noch, dass ich letztes oder vorletztes Jahr, da bin ich aus einer Veranstaltung rausgegangen, nach der Hälfte, weil ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so pralle, guck's mir eine andere an. Und die andere fand ich dann auch nicht so pralle. Und dann habe ich mir Kollegen gesagt, ey Tim, blöd, dass du abgehauen bist. Ab der zweiten Hälfte wurde es richtig geil.
Das ist wie wenn man sich an der falschen Schlange in der Kasse anstellt.
Ja, total. Ich bin ja auch aus dem einen Film rausgegangen mit, wie heißt der, von Quentin Tarantino, wo der Typ mit seinem Auto da und irgendwelche Frauen umbringt.
Ja.
Das war auch genau, so ein Film, wo ich dann echt, das war einer der wenigen Filme, wo ich aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich das so langweilig fand. Und da hatte ich aber gesagt, da bist du genau an der falschen Stelle rausgegangen. Bis dahin war es langweilig. Ja, also das ist echt gut, dass wir jetzt verschiedene Veranstaltungen besucht haben. Dann, ich gehe mal kurz chronologisch durch. Ich gehe mal direkt auf die Soundtrack Cologne Internetseite. Also heute am Tag 1 stand ja alles so im Zeichen der Games, jedenfalls im Auditorium. Und ich hatte dann aber noch die Reality-Checks gemacht, die im Ripan-Saal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gewesen sind. Da ging es ja dann doch eher um Film und Filmmusik. Aber genau, fangen wir doch mal mit den Games an. Du warst bei dem David Houston.
Genau, das war der erste, super sympathisch eigentlich, alles, was man heute gesehen hat. Sehr, 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 sehr offen. Immer wieder einfach interessant, finde ich, zu hören, wie die Werdegänge der verschiedenen Komponisten sind, wie sie da hingekommen sind. Heute war eigentlich alles, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, von Leuten, die nicht Musik studiert haben, kein klassischen Hintergrund haben und trotzdem aber heutzutage dann große, mit filmmusikalischem Orchester ihre Game-Musik teilweise schreiben. Was ich einfach immer spannend finde, dass heutzutage diese vielen Zugänge zu Musik und auch zum Orchester gibt, die gar nicht immer aus diesem althergebrachten klassischen Werdegang kommen muss, sondern ja, dass man halt auch jetzt eben diese anderen Zugänge finden kann. Ich glaube, bei ihm war es eher so ein bisschen Rock, Pop und Band als Hintergrund und ist aber dann ja doch auch in eine ganz andere Richtung dann gegangen.
Ich kenne jetzt seinen Style überhaupt nicht. Also ich gehe mal kurz die Liste durch, weil ich jetzt auch gar nicht so der Gamer bin. Aber hier steht Thomas Was Alone, Volume, Cube 2, Battle Cats, oder? Lost Words, The Patterson's Case. Deswegen, ich kenne seinen Style überhaupt nicht. Was ist denn so sein Style?
Das ist ganz schwierig zu beschreiben, weil es sehr vielseitig ist. Also ich kannte ihn als Komponist auch vorher nicht. Und er hat es eben beschrieben auch als eine Reise, auch während sozusagen eines Prozesses oder halt eines Computerspiels, an dem er arbeitet. Thomas Was Alone war wohl das erste Computerspiel, an dem er gearbeitet hat, das eben zufälligerweise über einen anderen Gitarristen einer anderen Band, die er getroffen hat, zustande kam und der eben jemanden wusste, der da auch Games macht. Und es war auch von demjenigen so ein Side-Project, was er immer wieder quasi in seiner Freizeit so vorangetrieben hat und er hat dafür dann die Musik gemacht und da war auch viele, hat sich ein Keyboard gekauft und irgendwie Omnisphere, glaube ich, dazu und hat da Elemente mit 8-Bit dann auch nochmal irgendwie reingebracht und muss sich vielleicht das Spiel dazu nochmal anschauen, weil es eigentlich um ein vertikales Rechteck geht und das springt da durch die Welten. Und er hat da eben eine ganz eigene Klangsprache zu gefunden. Das, und meinte aber auch eben, weil er halt vorher jetzt noch nicht so mit Synthesizern gearbeitet hat, wenn man dann den Score durchhört, dass man durchaus merkt, wie er immer vertrauter wurde mit dem Medium, mit dem Synthesizer an sich und sich sozusagen dann auch später im Score einfach andere Dinge getraut hat. Und man auch so ein bisschen eine Progression sozusagen durch seine Musik dann ein bisschen nachverfolgen kann, dass er halt so einen Lernprozess dabei auch hatte. Hm. Und so bauen quasi so seine Projekte dann aufeinander auf. Das fand ich sehr interessant.
Habt ihr denn wirklich Musik von ihm auch gehört?
Ausschnitte dann auch eben in Verbindung dann mit dem Gameplay so ein bisschen. Man kann ja dann in Zoom Screensharing machen und genau, da haben wir immer wieder dann ein paar Ausschnitte gesehen.
Wie ist er denn zu den Games gekommen?
Also wie gesagt, das erste war eben wohl recht zufällig durch ein Gespräch mit einem Gitarristen einer anderen Band, der dann wieder jemanden kannte und er, der ihm dann empfohlen wurde oder beziehungsweise mit dem dann dieses Thomas Was Alone als erstes Projekt stattfand, der ging dann auch in andere Studios und hat da dann eben das Folgeprojekt, kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, gemacht, wo er ihn dann halt auch wieder als Komponisten quasi mit hinzugenommen hat. Mhm. Also es startete eben aus diesem einen glücklichen Zufall, wie man so will, dann heraus. Ja.
Hast du denn da irgendwas von den Arbeitsweisen oder irgendwas anderes für dich mitnehmen können?
Nicht direkt. Nee, also eher dann bei The Flight. Das war einfach eine ganz andere Herangehensweise, weil die zwei super viel akustisch aufnehmen. Und ja, mir das halt auch nochmal ein bisschen vor Augen geführt hat, dass in vielen kleinsten Instrumenten, die vielleicht auch nur 20 Euro gekostet haben. Die hatten es da von einer Laute, was sie, ich glaube, es war dann in den Assassin's Creed verwendet hatten, die eben einfach dann in A gestimmt war, aber dann so einen ganz speziellen Ton hat, weil sie eben jetzt nicht wahnsinnig hochwertig klang, aber es diesem Stück dann so eine ganz spezielle Ästhetik gegeben hat, die man ja gar nicht auf andere Weise vielleicht so hätte erzeugen können.
Das war dann das Pendel um 14.30 Uhr, ne? Dies Composing Do the Flight.
Ach so, ja, genau.
Genau.
Teaser. Ja.
Ja, da hatte ich auch schon Namen, wo ich sagte, okay, ich kenne die Spiele zwar auch nicht, aber ich kann mir schon eher was darunter vorstellen. Da haben wir Alien Isolation und Horizon Zero Dawn und Assassin's Creed Odyssey. Also ich habe zwar auch nicht gespielt, aber davon wird jeder schon mal gehört haben.
Genau. Und ich dachte auch die ganze Zeit, ah Mensch, dieser der Joe, der erinnert mich so an den Christian Hansen. So ähnlich von der Artikulation und von der Aussprache. Und das ist halt sein Bruder.
Ach echt?
Ja.
Ach, also mich hat er, ich habe es ja nicht gesehen, aber optisch hat er mich erinnert.
Ja. Ja,
und dann passt das natürlich auch.
Genau, und die sind auch so, dass sie zum Beispiel vor jedem neuen Projekt Sampling-Sessions machen, also teilweise sogar mit Orchester für Alien zum Beispiel, haben sie dann, dann so schöne ja, Evolving und solche Aleatoric-Geschichten mit Orchester auch aufgenommen und bauen sich sozusagen so eine eigene Klangwelt und machen damit dann ihre Musik, wobei es trotzdem wohl dann bei den größeren Sachen halt hinterher nochmal mit echtem Orchester dann eingespielt wird, wenn der Score fertig ist. Aber dieser Ansatz immer von neuen Instrumenten, sei es jetzt eben in deren Studio, was sie dann einfach samplen oder in größere Räumlichkeiten, Orchesteraufnahmen oder so gehen, das fand ich schon sehr interessant. Muss man natürlich irgendwie auch immer zur Verfügung haben, dass das überhaupt geht, Sachen aufzunehmen. Ich habe jetzt bei uns in der Firma eben bis letzte Woche noch im Großraum gesessen und bin gerade jetzt eben in einen eigenen Raum umgezogen, wo das zum ersten Mal jetzt auch vielleicht Thema sein kann, Dinge selber aufzunehmen mal. Und da war das jetzt eigentlich eine ganz gute Initialzündung, da nochmal diesen Ansatz zu hören, dass da einfach auch viel Kreativität und Inspiration drin steckt, Dinge in die Hand zu nehmen, auch von Instrumenten, die man vorher nicht kannte und einfach klanglich auf ja, eine Entdeckungsreise zu gehen und zu gucken, was da eigentlich drin steckt.
Ja, also da hatte ich hier auch in einem der Seminare was, wo ich dachte, stimmt, das ist einfach so einfach. Ich hatte jetzt vor kurzem mal noch ein Interview mit der Dasha Dauenhauer, die ist morgen, glaube ich, auch dran.
Ich hatte es mir sogar angehört bei dir.
Und die hat ja auch erzählt, dass sie ganz viel Cello aufgenommen hat. Ne? Also sie hat es ja nicht gespielt, aber aufgenommen und dann bearbeitet. Und man braucht ja nicht viel. Man braucht ja nur ein Mikrofon, was du schon für 100 Euro kriegst und ein Interface, was man ja sowieso haben sollte. Und da hatte ich nämlich was Interessantes mitgekriegt bei dem John Gürtler. Der hatte was über den Film Systemsprenger erzählt. Also er hat auch die Musik geschrieben. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich hatte mir die Musik schon im Vorfeld ein bisschen angehört. Und ja, die klingt ein bisschen roh, sage ich jetzt mal. Also das ist gar nicht wertend gemeint, ne? Sondern im positiven Sinne selber gemacht. Und er hatte was sehr Interessantes. Er hat einen Drum Robot. Er hatte gezeigt, einen Film, wie er das gemacht hatte. Das war so ein Ölfass. Da stand irgendwie ein Mikrofonstativ drauf und dann gab es mehrere Klöppel. Diese Klöppel sind irgendwie wohl ferngesteuert worden. Konnte man, ne, ansteuern. Ich weiß nicht, ob das über MIDI-Signale gekommen ist. Und das heißt, er konnte diese Klöppel anscheinend auch an andere Stellen packen, dass er sagt, jetzt hau ich mal mehr auf den Rand und jetzt mal in die Mitte und konnte natürlich den Rhythmus, dadurch, dass das wahrscheinlich über MIDI angesteuert wurde, im Vorfeld einprogrammieren und sehr maschinell machen. Aber es ist eben kein Sample angesteuert worden, sondern er hat ja den ganzen Raum damit aufgenommen.
Und es sind auch echte Round Robins.
Ja, richtig, und es sind echte Round Robins, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das Ding selber gebaut hat. Fand ich cool. Ich meine, das ist ja so ähnlich wie Olafur Arnalds. Der hat ja auch ein Piano gebaut, was angesteuert werden kann, dass er irgendwie zwei Pianos gleichzeitig spielen kann oder dass das andere das zeitversetzt spielt, ne? Oder dass er
Ja.
auf dem einen Minimal Music macht. Das geht schon so ein bisschen in die gleiche Richtung. Er hatte
Spannend.
auch noch einiges gesagt, weil er gefragt worden ist, wie viele Libraries er nutzt. Und er hat gesagt, er nutzt extrem wenige Libraries. Er hat eine Core-Library genommen, aber die jetzt nicht einfach nur gespielt, sondern hat den Lautsprecher in einen, ich glaube, das war ein Eimer oder eine Kanne gelegt und das wiederum mikrofoniert. Und hat dann gesagt, ja, man kann das Ganze ja reampen. Das geht ja teilweise auch virtuell, ne? Indem man jetzt zum Beispiel mit Altiverb arbeitet.
Ich wollte gerade sagen, also die haben doch bestimmt einen Eimer
Ja, haben die auch, ne? Haben sie wirklich.
Ja.
Oder man nutzt Speakerphone oder nimmt eigene Impulsantworten. Der Daniel James, der hatte mal irgendwann seinen Synthesizer, das war der Brute von Naturia, hat er gespielt und hat das über die Lautsprecher wiedergegeben und das mit dem Mikrofon aufgenommen und erst das dann in die Komposition einfließen lassen. Also, so einfach kann es sein. Wir haben ja im Prinzip alles, ne? Oder er hat auch gesagt, er macht viel mit dem Kontaktmikrofon. Das kann natürlich zum Beispiel ziemlich gut sein, dass man Sachen mit dem Kontaktmikrofon aufnimmt, parallel zu einem echten. Also wenn ich das jetzt an einem Flügel anschließe zum Beispiel, dann kriege ich da natürlich ganz andere Geräusche drauf, als jetzt nur mit einem normalen Kondensatormikrofon. Und dann kann ich das ja vielleicht irgendwie layern.
Ja.
Also das fand ich interessant. Was hat er denn noch erzählt? Er hat einen Monochord zum Beispiel gespielt und hat das dann aber so verzerrt, dass es klingt wie eine Gitarre oder annähernd. Er hat noch einen anderen Trick gemacht. Er hat sich einen Klick auf den Kopfhörer gelegt. Also hat er sich irgendwie in einer App draufgelegt, das können wir auch sonst selber vorbereiten, und ist mit dem Zoom H6 durch die Gegend gegangen oder durch das Studio und hat da alles Mögliche aufgenommen. Mit den Händen oder hat irgendwo draufgeschlagen mit einem Klöppel, was auch immer. Und dadurch, dass der Klick lief, hat er das ja immer in Time gemacht. Und hat dann alles in Ableton Live reingezogen und da dann weiterverarbeitet. Und was er auch noch gesagt hat, was er sehr gerne macht, er mag es, leise Dinge aufzunehmen. Dann mikrofoniert er sehr nah und das Ganze wird dann aber nachher sehr laut gemacht. Also ein Beispiel war, dass er hatte irgendwas erzählt, dass er, das war irgendein Stoff oder so, über eine Klavierseite gerieben hat, was jetzt nicht so wirklich ein lautes Geräusch ist. Und das hat er dann verstärkt. Und fand ich einen ziemlich interessanten Ansatz. Ich werde den Link zu seiner Musik auf Spotify, werde ich auch mal in die Shownotes packen, dass man da nochmal reinhören kann.
Ja, das hatte Hans Zimmer auch schon mal gesagt. Seine Musik ist deswegen so episch und bombastisch, weil er nicht die Maximallautstärke nimmt von Drums oder auch von anderen Instrumenten, weil auch Blechbläser dann eben sehr, sehr blechern und manchmal auch ein bisschen kleiner eigentlich klingen, spitz, sondern eher die ein bisschen weiter unten lässt, gerade die Drums, und dann aber die eben verstärkt und dann eben laut macht. Weil dann eher dieser warme, volle, satte Sound rauskommt, anstatt diesen, ja, diese Attack, die dann bei sehr lauten Anschlägen dann noch krasser reinkommt, statt die dann mitzunehmen.
Genau, also das ist ja auch eine Sache, wenn wir total fest auf eine Trommel hauen, dann haben wir ja gar nicht mehr diesen Boom. Dann haben wir
Ja,
eigentlich nur noch
der
dieses,
Kessel weg.
genau, der Kessel ist weg, dann haben wir nur noch so ein Patsch und das war's. Das ist ja eine Sache, wenn ich eine Trommel leise anhaue oder eine Pauke, dann ist sie zwar leise, aber dafür hat sie dann diesen Wumms. Und wenn man das dann dementsprechend lauter macht, ja, ist es nicht mehr natürlich, aber geil.
Heißt ja auch immer larger than life.
Ja, genau.
Und das ist es ja dann in der Tat.
Dann hatte ich noch den Hannes D. Meyer. Der war im übernächsten Panel, weil das zweite Panel abgesagt wurde. By the way, muss ich sagen, die Soundtrack Cologne hat das ja relativ kurzfristig absagen müssen. Dafür muss ich sagen, hat das echt alles super geklappt.
Also
Also.
kann ich auch von meinen Panels sagen, ich war auch einmal zwischendrin in der SCC Lounge,
Ja.
wo man sich ja einfach zwischendrin treffen kann und mal quatschen. Also ich finde auch aufgrund der Zeit und auch, also selbst wenn die Soundtrack Cologne hätte stattfinden können, so wie das Infektionsgeschehen vielleicht noch vor einer Woche oder eineinhalb Wochen war, war ja das Konzept einfach super ausgearbeitet. Also wäre das alles so geblieben, ich glaube, ich hätte keine Bedenken gehabt, dass es, ja, also so wie das geplant war, fand ich, war das echt super ausgearbeitet, dass wirklich allen, ja, genügend Schutz hätte zukommen können.
Ja, jeder hätte sich auf den Sitzplatz, den er benutzt hat, irgendwie scannen müssen mit einem QR-Code und alles Mögliche. Jetzt hatten sie
Genau.
natürlich keine Wahl. Aber ich muss sagen, einen Tag davor ist ja die Mail verschickt worden und die müssen das alles in so kurzer Zeit alles organisiert haben, weil ja jeder der Dozenten das irgendwie von sich hat machen müssen. Da ist ja nicht jeder darauf eingerichtet, dass man den Ton auch noch rüberschickt, ne? Und
Ja,
Kamera da Ton hat, auch wenn man Komponist ist. Und
nee, absolut großes Lob.
ja, also das hat
Danke auch.
heute echt super geklappt. Der Hannes D. Meyer, der die Musik für den Film Torpedo geschrieben hat, den Film habe ich jetzt auch nicht gesehen. Lief der schon? Ich habe den Trailer dann mir dazu angeguckt.
Leider auch nicht.
Man kann die Musik aber sich auch anhören, packe ich auch mit in die Shownotes, also auch auf Spotify. Das ist ein U-Boot-Film. Wenn man zuerst eingibt Torpedo und U-Boot oder Boot, dann hört man zuerst mal Filmmusik von der Serie Das Boot. Da gibt es nämlich auch einen Titel, der heißt Torpedo. Und das ist ein Score, den er angefangen hat April 2019, hat aufgehört im Juli 2019, hat da also ungefähr 3 Monate Zeit und das ist ein fetter Orchesterscore. Er hatte gesagt, er hat das Thema geschrieben, bevor gedreht wurde. Und zwar lustigerweise ist er aus der Dusche gekommen und hat sich ans Klavier gesetzt. Und er hat sogar die Aufnahme gezeigt. Also das war echt cool. Und er hat sich da wirklich nackig gemacht, ne? Und hat wirklich diese Rohaufnahme gezeigt, wo man auch hören konnte, dass er noch am Suchen war. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt die Melodie in Begleitung, also so bam, war alles da und nur einspielen. So, man hat dieses Zögern mitgekriegt und da waren noch ein paar falsche Töne dabei. Er hat uns einfach angezeigt, wie er angefangen hat und ausprobiert.
Es ist ja toll, dass er das vor allem auch aufgenommen hat. Also ich kenne das von mir. Ich bin da am Rumprobieren und habe irgendwas gefunden und hoffe, dass es in Retrospective irgendwie dann MIDI in Cubase kennt, ja, dass es dann noch da ist. Wenn ich dachte, oh ja, das war eigentlich jetzt gar nicht so dumm gerade, aber wenn ich noch nichts habe, dann traue ich mich oftmals nicht, schon Record zu drücken.
Also es war auch ein echtes Klavier und ich glaube, er hat das irgendwie mit dem Smartphone oder so aufgenommen. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich eine Idee habe, dann summe ich die manchmal ein oder singe die ein und baller noch irgendwie gegen mein Körper, damit ich das Metronom noch irgendwie noch dabei habe, ne? Oder einen Klick oder klatsche, weil mein Gesang manchmal nicht ausreichend genug ist. Und das Ganze ist dann aber nachher wirklich mit dem Orchester aufgenommen worden in Budapest. Interessant fand ich, dass er immer noch Samples dazu packt, nämlich alles, was Percussion ist, das ist alles mit Samples noch gewesen. Ich weiß nicht, ob das aus Kosten- oder Zeitgründen war. Also das Budget war da wohl ist relativ knapp. Und ich hatte schon mal von anderen Produktionen gehört, schon sehr, sehr lange her, wo der Komponist auch sagte, die hätten für die Percussions kein Budget mehr. Und hier hat er sogar auch noch ab und zu von Spitfire Audio Albion benutzt. Und zwar vor allem die Strings, glaube ich, für die Kontrabässe. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus Albion One gewesen ist oder aus Icini, das ist ja diese Library, die Bässe hat für Streich- und Holzbläser und Blechbläser.
Ja.
Nutze ich immer noch gerne. Ja, und das hat er ab und zu genutzt, um das ein bisschen anzufetten. Dann hat er die Partitur sogar auch ein paar Mal gezeigt, also hat es mitlaufen lassen. Und bei ihm fand ich interessant, dass er eine Szene gezeigt hat in 3 Versionen. Er musste die aber wohl, ich glaube, 5-mal überarbeiten. Da ging es um eine Überschwemmung in einem U-Boot. Also langsam läuft immer mehr Wasser rein und man weiß nicht, ob eine Frau, die jetzt da drin ist, ertrinkt. Und wie heißt es mal, wenn man etwas verrät? Ach, Spoiler-Alarm. Ja, Spoiler-Alarm, also sie ertrinkt nicht. Und das hatte die Musik aber auch schon angedeutet oder verraten. Und jetzt ist es so, dass man die ganze Zeit denkt, oh Mann, die stirbt, ne? Game over. Und erst kurze Zeit später kriegst du mit, ist doch alles gut. Und das finde ich immer interessant, weil das natürlich Dinge sind, die manchmal noch nicht ganz klar sind, wenn man an einem Film arbeitet und nicht alles mit dem Regisseur besprochen hat oder nicht alles ja, weiß.
Genau.
Ja.
Was darf die Musik hier schon verraten?
Ja.
Was noch nicht?
Genau. Ja. Du hattest bei dir noch die Komponistin Nainita Desai.
Bei ihr war ich leider nicht im Panel.
Ah.
Ich habe sie dann nur gehört, als sie dann die Podiumsdiskussion sozusagen dann später, da war sie ja auch mit dabei.
Ja.
Da ging es dann weniger jetzt um die individuelle Musik, sondern auch um so Dinge wie, wie komme ich an meine Jobs? Muss ich in London oder New York oder L.A. leben, benutze ich Templates? Ist ja auch immer wieder die große Frage.
Ja, und muss ich da leben?
Also bei ihr weiß ich jetzt nicht genau, die zwei, Alex Smith und Joe Hansen, sind in London angesiedelt, aber beide haben eigentlich eher gesagt, dass es wichtiger ist, dann dorthin zu gehen, wo die Leute sind. Also klar ist es dann leichter, wenn man halt in L.A. wohnt, wo halt der Nächste in seinem Arbeitsfeld sozusagen in 2 Straßen weiter wohnt. Aber zum Beispiel eben auch, dass sie dann gerade am Anfang ihrer Karriere eben auch das Investment gemacht haben, zum Beispiel auf die GDC zu gehen, die Games Developers Conference, und andere solche Panels, wo man einfach weiß, dass die Industrie da vertreten ist und dann eben networken und Connections machen. Also gerade die Nainita hat auch erzählt, wie sie nur für einen Pitch dann nach Norwegen geflogen ist, um da ein Gespräch mit einem Developer-Team zu machen, genauso wie auch schon dann nach Deutschland und so weiter. Also da dieses Networken, gerade bei ihr, war sehr, sehr wichtig für sie, auch innerhalb dann des Projektes, dass sie versucht, auch bei den Games irgendwie in Weekly Meetings dabei zu sein, um zu wissen, was die anderen Departments gerade machen, weil sie eben ihre Musik immer als Teil des ganzen Prozesses sieht und auch so mitdenkt.
Mhm.
Genau, und beides keine, oder alle drei keine Fans von, genauso wie der Helge Bogarts, auch nicht keine Fans von einem Template, sondern, hatte ich ja schon vorhin erwähnt, gerade The Flight, die immer ihre Instrumentenpalette für jedes Projekt neu aufnehmen, so war das bei ihr auch, sie eher dann aber halt durch ihre Sample-Libraries durchgeht und sich eben dann auf ein paar Sachen beschränkt und dann versucht eben in dieser Welt den Klang zu finden und die Musik zu schreiben, die dann für das Projekt passt.
Ja, bei Templates finde ich es immer interessant. Also für Orchester habe ich ein Template und das wächst auch immer oder ändert sich auch immer. Da werden nochmal Sounds rausgeschmissen. Wenn ich aber natürlich eine komplett neue Klangplatte entwerfe, ja, da muss ich schon gucken, mache ich das jetzt mit einem Template? Also wenn ich manchmal weiß, ja, da kommen jetzt ein paar Streicher rein, da brauche ich nicht ein ganzes Template. Oder wenn ich eben sage, ich werde es sowieso nicht nutzen, das ist sowieso alles Poppy oder Synthi, dann mache ich das gar nicht. Wie handhabst du das denn?
Auch komplett unterschiedlich. Also ich schreibe auch oftmals viele Demos für unsere Sound Libraries. Das heißt, da bin ich natürlich dann immer auf die neue Library spezialisiert und benutze eben nur diese dann vornehmlich. Für Work for Hire habe ich auch ein Orchester-Template, das ist aber auch mehr Work in Progress, wo ich momentan angefangen habe, dann Dinge reinzuholen für das eine Projekt und beim nächsten bin ich von dort aus wieder gegangen und hab das weiter ausgebaut für das, was es dort brauchte. Möchte das aber jetzt auch mal noch kompletter angehen, dass da auch die anderen Sachen drin sind. Das ist noch Work in Progress sozusagen.
Ja, ich finde es immer wichtig, dass ich immer, dass die ganzen Routings schon wirklich fix sind. Das ist ja dann
Ne.
doch irgendwann ziemlich viel. Und wenn man dann schnell arbeiten muss und möchte die Stems abgeben und Heilräume und so weiter. Ja, da könnte man ja irgendwie zig Folgen drüber machen. Jetzt hast du gesagt, in der Firma, ich weiß ja, was du machst, aber der Rest der Hörer wahrscheinlich noch nicht. Erzähl mal kurz, was du machst und wo du es machst.
Also ich bin in Mainz bei Dynamedion. Dynamedion ist eine Firma für Sounddesign und Musik für Computerspiele. Aus dieser Firma haben sich aber noch weitere Firmen herausgebildet, wie zum Beispiel die Boom Library für Soundeffekte und dann aber auch Sonoscore für virtuelle Sample-Instrumente. Angefangen hat das damals mit Action Strings. Noch in Kooperation mit Native Instruments zusammen, wo dann ja auch einige andere Instrumente folgten. Die Orchestra haben wir dann mit Best Service zusammen entwickelt und seit 2,5 Jahren bin ich da jetzt mit dabei bei der Entwicklung dieser Instrumente. Und ja, worauf wir uns natürlich immer alle freuen, ist, wenn dann eins dieser Instrumente wieder fertig ist, dann auch die Demos schreiben zu können, so das erste Mal oder halt eigentlich auch der erste zu sein, der jetzt mit diesem Instrument Musik macht. Und man wartet ja eigentlich dann schon Monate drauf und hat immer wieder getestet und so weiter. Aber dann, ja, darf man es eigentlich zum ersten Mal so richtig sich austoben und es steht ja auch wirklich nur das Instrument dann im Vordergrund. Das gilt einfach, eher gut zum Klingen zu bringen. Und man ist musikalisch einfach total frei. Also kann man sich wirklich total in dieses Instrument hineingeben und sich inspirieren lassen und schauen, was da klanglich drin steckt. Und manchmal stelle ich mir eine Challenge vorher. Also hier möchte ich jetzt mal in den Bereich gehen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und jetzt probiere ich mal das. Dann ist es eigentlich immer eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Und ich lerne halt jedes Mal so ein bisschen mehr. Jetzt beim letzten Mal habe ich zum ersten Mal gedacht, ah ja, ich probiere mal was so in diesem John Williams-Stil. Ist einfach überhaupt nicht leicht. Deswegen, ja, dann musste ich da natürlich mich reinfuchsen und gucken, dass ich es halt so gut wie möglich hinbekomme.
Nee, es reicht eben nicht, sich einfach mal ein Video anzugucken, nach Motto, klingen wie John Williams in 5 Minuten. Ne? Nutzt einfach nur diese drei Tools hier. Ja, ich hatte das irgendwo gesehen, wo einer dann einfach nur gesagt hat, ja, man kann die Holzbläser ja auch alle layern. Also, dass man jetzt nicht nur die Flöte spielt, sondern dass man damit auch automatisch schon.
Alles Unison.
Ja, es ist nichts anderes als Unison, genau. Aber er hat das schon zuerst manuell gemacht und dann spielt man auch noch gleichzeitig die Oboe und so und so. Und er hatte dann noch demonstriert, hey, und dann gibt es ja auch noch ein paar, ich weiß nicht, ob es demonstriert hatte, aber es gibt ja auch Tutti-Patches. Und ich dachte mir, so, und deswegen klinge ich jetzt wie John Williams, weil die alle unisono spielen?
Eine kleine Teilwahrheit vielleicht.
Ja, eine ganz kleine Teilwahrheit.
Ganz spezifischen Fällen, ja. Also meine Vorlage, ich habe mir halt dann auch konkret einfach ein Stück angeschaut und da gibt es diesen Clone-March im dritten, also Episode 3 Star Wars.
Mhm.
Und den fand ich einfach schon immer total geil. Und da einfach versucht, irgendwie sowas Marschierendes hinzubekommen, dann hört man sich natürlich einfach ein bisschen raus. Also im Prinzip ist es was so eine kleine Sound-alike-Übung, wenn man so möchte. Dass man da mal genau hört, was er eigentlich für Elemente nimmt, wie er die gegeneinander setzt. Und dann habe ich mir eben auch Motive ausgesucht und damit versucht dann zu arbeiten.
Lustigerweise, John Williams war nämlich auch kurz Gesprächsbestandteil in dem letzten Panel um 16:30 mit dem Andreas Weidinger. Das war der Komponist, oder ist der Komponist, der lebt ja noch, ist der Komponist zu dem Film Wolfgang. Da war nicht nur er dabei, da hatten wir auch noch die Corinna Fleig, die Sounddesignerin, und den Tobias Fleig, der Re-Recording-Mixer. Und es gab, bevor das ganze Ding überhaupt geschnitten wurde oder bevor der Andreas Weidinger was dazu machen konnte, gab es einen Trailer. Der war jetzt nur für Internetzwecke gedacht. Und ja, am Anfang fing das mit dieser Celeste an. Man hat Harry Potter gehört. Und, ne, und direkt danach kam irgendwie ultra fette Sounddesign, so trailermäßig, wo auch Andreas gesagt hat, ey, das können wir so auf gar keinen Fall lassen. Das wird nicht funktionieren. Das wussten die auch. Ne? Ich finde es immer lustig, wenn die Leute wissen, ja, es ist nicht so gut, aber es wird trotzdem gemacht. Aber das war wahrscheinlich so eine erste Assoziation, die man hatte. Es geht bei Wolfgang um so eine Art Fabelwesen. So, und dann liegt das thematisch wahrscheinlich erstmal ziemlich nah, dass man sagt, ja, was ist denn auch so mit Fabelwesen? Da gab es dann auch so eine Art Nebelschwaden, die durch die Gegend flogen, was man auch bei Harry Potter sieht.
Ja.
Ja. Und von der Handlung war es aber schon ein bisschen anders. Aber deswegen war das wahrscheinlich erstmal eine erste Assoziation, die man hatte. Da fand ich auch interessant, dass bei der Produktion wirklich sehr viel Kommunikation stattfand zwischen dem Andreas, also dem Komponisten, und dem Sounddesign. Weil die an vielen Stellen wirklich miteinander geredet haben. Also haben nicht nur die Daten ausgetauscht, sondern haben miteinander geredet, dass wirklich überlegt wurde, wo werden die Akzente durch das Sounddesign gesetzt und wo durch die Musik.
Mhm.
Weil das Ganze auch nicht zu horrormäßig sein sollte. Es ist eher nur Komödie. Und fand es auch super, weil der Andreas eine Session aufgemacht hat. Wir haben den Ton nicht über Zoom gehört, was auch gehen würde in einigermaßen guter Qualität, sogar auch in Stereo, wenn man die Settings alle einstellt. Da gibt es irgendwie ziemlich viel, was man einstellen muss, damit es funktioniert. Er hat das Ganze über Listen 2 gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Plugin.
Schon gehört, ja.
Das heißt, er fügt das bei sich in die DAW ein, gibt es als VST und AX. Kostet Geld, kann man für 2 Wochen, glaube ich, kostenlos testen. Und alle anderen kriegen einen Link, den sie im Browser aufmachen können. Und damit hatten wir die Möglichkeit, alles in Top-Qualität zu hören.
Mhm.
War mega. Er hat das Ganze zuerst mal abgespielt, also den Film mit dem O-Ton, der war auch schon bearbeitet. Dann das Ganze mit dem Sounddesign. Und dann noch mal ein drittes Mal mit seiner Musik dazu. Und das fand ich interessant, weil man sich schon mal selber Gedanken machen konnte, okay, wo würde ich denn jetzt Musik hinmachen? Was würde ich da machen? Was soll die Musik erzählen? Und er hat eine Stelle gezeigt, wo die Musik wirklich sehr, sehr wenig macht. Und er sagte, das war an vielen Stellen das Wichtige, dass man da wenig macht.
wenn man natürlich weiß, dass an der Stelle jetzt Sounddesign irgendwie sehr, sehr vordergründig ist, dann kann man das natürlich super ineinander verzahnen, ne?
Da fand ich interessant, dass die Sounddesigner gesagt haben, dass jede Person ein eigenes Sounddesign bekommen hat oder eine eigene Klangwelt, weil sie gesagt haben, naja, bei dem einen, da spielt Holz eine Rolle und die ganzen Bewegungen sind dann eben ein bisschen holziger geworden. Was ich auch interessant finde, dass mir von Anfang an aufgefallen ist bei der Musik, als ich sie gehört habe, dass da ziemlich viele Synth-Elemente drin sind. Das lag einfach daran, dass es einen Popsong gibt, der kommt am Anfang oder am Ende. Und damit das nicht wie so ein Fremdkörper wirkt, sondern einfach wie eine Einheit, damit es verzahnt ist, hat dann der Andreas Weidinger gesagt, okay, dann nehme ich auch noch ein paar Popsounds. Also nicht ein paar Popsounds, sondern ein paar Synth-Sounds dann da rein. Ich meine sogar gehört zu haben, dass beim allerersten Track das eine Anleihe gewesen ist an Batman The Dark Knight von Hans Zimmer.
Hat es direkt im Ohr.
Ja, und ich glaube, das war auch der
Kennst du
Original-Sound.
die Hans Zimmer, also Dark Zebra, die Expansion?
Ja, ich hab die nicht. Und ich glaube aber, dass das wirklich der Original-Sound gewesen ist.
Ja, weil da sind die ja auch tatsächlich drin. Ja.
Genau. Und ich weiß nicht, ob es geändert hat oder vielleicht hat er irgendwie ein, zwei Noten geändert, dass man da irgendwie safe ist. Das ist auch nur so ganz leicht im Hintergrund, weil er nämlich gesagt hatte auch, dass der, ich glaube, der Regisseur, immer wenn die sich Filme angeguckt haben, zum Beispiel Dunkirk, was nun musikalisch und thematisch in eine völlig andere Richtung geht, dass der Regisseur dann manchmal gesagt hat, hier, oh, da an der Stelle, den Sound finde ich cool oder das und das. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich auch Batman angehört haben und der dann auch gesagt hat, hier, das ist total super. Und dieses Element, was ja bei Batman super im Vordergrund steht, das ist hier ganz leicht im Hintergrund. Aber ich nehme an, dass es daran lag. Und er sagte, zuerst wurde eigentlich fürs Orchester komponiert und erst dann kam der ganze Rest. Er hat noch ein bisschen was erzählt zur Aufnahme. Nämlich die Percussions sind separat aufgenommen worden. Also er hat alles innerhalb von 3 Tagen aufgenommen mit dem Babelsberger Filmorchester. Da er aber gesagt hatte, er gibt Stems ab, bin ich ein bisschen hellhörig geworden und dachte, okay, Stems kannst du eigentlich nur abgeben, wenn du die einzelnen Instrumentensektionen aufnimmst, ne, und nicht alles gleichzeitig. Und 70 Minuten oder über 70 Minuten in 3 Tagen ist schon sportlich. Und er hat gesagt, die Percussion waren alle separat. Dann gab es eine Session mit Strings und Woodwinds, eine mit Strings, Woodwinds und Brass. Und dann noch eine Session nur mit Brass. Also so, dass die Sachen nachher noch leiern konnten und konnten sagen, okay, wir möchten die Strings und die Woodwinds ein bisschen lauter haben. Das geht dir nur, wenn du die separat aufnimmst.
Klar.
Ja, soll ich. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Damit er so ein eigenständiges Instrument hat, fand ich auch interessant. Hat er gesagt, na gut, die erste Wahl oder ein Klischee ist jetzt eigentlich schon Celesta. Und dachte, naja, aber es ist wieder so ein Klischee. Und dann kommen wieder die Assoziationen zu Harry Potter. Viola da Gamba kannst du auch nicht nehmen, da denkt jeder, das wäre ein Cello. Also hatte eine Singing Saw, eine singende Säge genommen und hat seiner Frau die Aufgabe gegeben: hier, lern mal. Und dann hat sie das paar Mal gelernt. Und ich glaube, wir haben da jetzt gar nichts von gehört oder ich habe es überhört. Aber das fand ich interessant, dann wieder eine eigene Stimme zu finden. Und eigene Stimme, das ist so das Letzte, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Es ging dann nachher noch um das Sounddesign von dem. Na, nicht Teufel, aber es gibt da ein Troll oder eine böse Person, hat so zwei Teufelshörner und klar klingt die nicht wie ein Mensch. Da gab es dann noch die Frage von einigen Zuhörern wieder die Stimme bearbeitet wurde. Die ist dann auch netterweise beantwortet worden. Und zwar war es nicht einfach ein Pitch-Shifter. Also der Tobias Fleick hat gesagt, nur ein Pitch-Shifter, das würde nicht funktionieren. Es ist eine Kombination aus drei Tracks. Also jeder der drei Tracks hat eine eigene Bearbeitung. Der wichtigste Part war aber ein Plugin von GRM Tools. Und da kann man den Sound sogar auch spielen. Also irgendwie in der Tonhöhe. Also es war jetzt nicht so, dass er nur Plugins draufgeballert hat. Ich weiß nicht, was bei den anderen war, ob da noch irgendwas modelliert wurde. Aber da hat er den Sound wirklich irgendwie über das Keyboard gespielt. GRM-Tools haben sowieso ab und zu echt richtig abgefahrene Sachen.
Ja, also ich weiß, dass einige meiner Kollegen bei der Boom Library auf diese Tools auch schwören. Ne?
Ja. Ich habe die neulich auch benutzt, da ging es eher um Räumlichkeiten und virtuelle Räume. Ich muss sagen, ich finde das Interface meistens ziemlich ungeil und manchmal steige ich nicht so ganz durch, was, hey, wie muss ich jetzt in das Menü rein? Aber gut, haben sie wahrscheinlich keinen Bock drauf oder nicht nötig, aber damit sind schon ziemlich geile Sachen machbar. Und sagte am Schluss, hat sich das Mischverhältnis geändert zwischen diesen drei Spuren, sodass die Stimme von diesem Schauspieler immer düsterer geworden ist. Aber es gab wirklich einige Beispiele bei diesem Panel. Und das eben auch noch in dieser kurzen Zeit, in der sich die Leute jetzt vorbereiten konnten. Dann wünsche ich dir noch einen geilen Abend und die nächsten Tage noch eine spannende Zeit und vielleicht bis bald.
Können wir von mir aus auch die Tage dann gerne nochmal machen.
Mega geil. Cool. Bis bald, Simon.
Einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Ciao.